So, einen schönen guten Morgen. Genau. Ja, letztes Mal habe ich über Gottes Herrlichkeit gesprochen. Und Gottes Herrlichkeit kann unser Leben verändern. Und jetzt frage ich mal euch, welche Person ist das? Ein Fan wirft im November 1978 ein Silberkreuz auf die Bühne. Der Sänger nimmt es an sich und steckt es in seine Hosentasche. Und einige Tage später ist er dann in seinem Hotel und plötzlich spürt er Gott, wie er da ist. Und er greift in seine Hosentasche, zieht das Kreuz heraus und zieht es an. Und hat eine totale Gottesbegegnung. Und dann spricht er öffentlich von seiner Hinwendung zu Jesus. Er schließt sich einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde an, lässt sich dann gleich Anfang 79 taufen und fängt an, eben andere Lieder zu singen und predigt auch. Dann gibt es Auszüge aus der Platte Saved, zum Beispiel, da heißt es, ich war vom Teufel geblendet, schon verderbt, eiskalt, tot, als ich den Mutterleib verließ, von seiner Gnade wurde ich berührt, von seinem Wort wurde ich geheilt, von seiner Hand wurde ich erlöst, von seinem Geist wurde ich besiegelt, ich bin gerettet durch das Blut des Lammes. Ich bin gerettet durch das Blut des Lammes und ich bin so froh, ich bin so froh. Durch deine Wahrheit kann ich aufrecht, durch seine Macht wurde ich erhoben. In seiner Liebe bin ich sicher. Er kaufte mich um einen Preis. Ich bin gerettet durch das Blut des Lammes. Wer ist es? Keith Green, das ist auch, den habe ich jetzt nicht gemeint, aber Keith Green war ja auch ein Sänger, der dann Flugzeugabsturz umgekommen ist, aber der ein großes Zeugnis für Jesus war und der wirklich ihn verherrlicht hat in seinen Liedern. Und dieser, mit dem ich spreche, der hat tatsächlich Kontakt gehabt zu Keith Green dann. Das war, ist der Bob Dylan. Das kann man vielleicht so gar nicht vorstellen, aber er hat solche Lieder geschrieben, von 1978 bis 81 oder so. Da kam dann die Zeit, wo er absolut Jesus verherrlicht hat in seinen Liedern. Und er hat dann aber eben, genau, er hat dann aber sehr starken Widerstand bekommen. Da haben sie Tomaten auf die Bühne geworfen, haben ihn ausgebuht und so. Und auch viele sind dann weggeblieben. Aber er hat dann trotzdem immer weitergemacht, Jesus zu bekennen. Und er hat eben gemeint, dass es so ist, dass der Mensch eben nicht so aus seinem eigenen freien Willen handelt, sondern dass er durch innere Triebe und Sehnsüchtige, dass sein Leben da bestimmt wird. Und er sagt, du kannst einflussreich sein, du kannst Doktor sein oder also du kannst sehr einflussreich sein, Geschäftsmann oder ein großer Musiker. Und wir wissen ja auch, dass einige Musiker oder einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, indem sie auch ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Durch ihr Blut sozusagen, dass sie so einen Vertrag abgeschlossen haben, dass wenn sie das tun, dass sie dann erfolgreich sind, aber ihnen eben dienen. Aber preist dem Herrn, das Blut Jesu Christi ist viel, viel stärker als dieser Pakt mit dem Teufel und kann das total vernichten. Und er hat eben gesagt, Bob Dylan, irgendwem wem musst du dienen, sei es dem Teufel oder Gott, irgendwem musst du dienen. Das war so seine Aussage. Und so ist es tatsächlich. Wir dienen alle. Die Frage ist nur, wem dienen wir? Matthäus 6, Vers 24 heißt es mal, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen verachten und den anderen anhangen oder den anderen lieben oder den anderen hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon, das sagt Jesus. Und in einer anderen Stelle sagt er noch, wahrlich, wahrlich. Und das ist eben, wenn er wahrlich, wahrlich sagt, dann ist es ihm sehr wichtig. Wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und so schnell können wir auch Sklave der Sünde werden. Da müssen auch wir Christen aufpassen, dass wir nicht hineinrutschen. Und das ist eben die Frage, dienen wir der Sünde oder dienen wir unseren Erlöser, der uns erkauft hat durch sein kostbares Blut? Und so komme ich jetzt zu meinem Predigttext, den finden wir in Lukas 17, Vers 7 bis 10, darüber habe ich noch nie gesprochen, ist ein interessanter Text. Kirchenväter und Theologen haben diese Passage und auch andere Passagen genommen, um die Sklaverei als gut zu empfinden. Dazu jetzt Lukas 17, Vers 7 bis 10. Da heißt es, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt und hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, ich gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt ihr er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr dies alles getan habt. Wir sind unnütze Sklaven. Wir tun nur das, was uns befohlen ist, was wir zu tun schuldig waren. Ja, das sind heftige Worte, die da Jesus sagt. Und dann können wir meinen, Mensch, ist jetzt Gott für die Sklaverei? Ist Gott für die Sklaverei? Ist das dieser Jesus, den ich kennen und lieben gelernt habe, der eigentlich die Gewaltigen vom Thron stürzt und der die Menschen, die Niedrigen und die nichts haben, die Armen, sieht und belohnt? Und gerade im Lukas-Evangelium finden wir ganz stark, dass Jesus sehr stark auf die Armen schaut, die nichts haben. Ja, was denkt ihr, gibt es heutzutage noch Sklaverei? Ist doch alles abgeschafft, oder? Nee, moderne Sklaverei, was gibt es da so für Sklaverei? Was fällt euch da so kurz ein? Kleidungsindustrie, okay. Das sind auch dann, zum Teil ist es auch Kinderarbeit, wo Kinder einfach daran genommen werden. Genau. Menschenhandel, genau. Da geht es auch um Frauenhandel, Sexsklaven sozusagen, Prostituierte, die da benutzt werden. Zwangsheirat kann auch sein zum Beispiel und selbst die Kindersoldaten, die man da so sieht, die benutzt werden, die dann eben traumatische Erfahrungen auch haben. Also das sind, und denkt ihr, das ist gut? Will das Gott? dann, also die Sklaverei auch so, die ist ja noch nicht so alt. Da gibt es einen Song, der ist im Bürgerkrieg in der USA gesungen worden. Da war so im Süden der USA, da gab es viele Sklaven und im Norden eben nicht so. Und die haben ein bisschen da gekämpft. Und die Sklaven haben eben das Lied gesungen, was wir alle kennen in diesen Gospels, die wir singen, als Israel in Ägypten war. Lass mein Volk ziehen. Das Joch nicht zu ertragen war, lass mein Volk ziehen. Gehe Mose und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und ich finde das auch diese Lieder, finde ich, die geben auch selber einem Kraft. Dinge, wenn wir ungerecht behandelt werden, dass es doch Gott wieder anders machen kann. Und Gott hat ja die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Die waren ja sehr stark unter diesem Joch. Aber dann ist natürlich trotzdem noch die Gefahr da, dass wieder Menschen kommen und wieder andere unterdrücken wollen. Und die Gefahr drohte eigentlich damals auch schon, dass sie einfach der Nachbar, der vielleicht nicht ganz so lieb war zu einem, dass sie ihn einfach versklavt haben, verkauft haben, so getan haben. Vielleicht denkt er ja, das ist doch unmöglich, das geht doch gar nicht. Aber wir finden in der Bibel ein Beispiel, wo das tatsächlich passiert ist, wo der eigene Bruder an die Ismaeliter verkauft worden ist und die dann den weiterverkauft haben an die Ägypter. Wer war das? Josef, genau. Josef war das. Und die haben den eben für 20 Schekel haben sie ihn verkauft, die Brüder. Die hätten ihn auch gern umgebracht, weil er immer solche Träume gehabt hat und sie neidisch waren. Da wurden sie halt, da haben sie den halt verkauft. Und Josef musste ziemlich leiden. Das war nicht so, dass er gleich da über andere dann geherrscht hat, sondern er musste lange Zeit leiden, war im Gefängnis, war Sklave. Es war nicht einfach für Josef. Und er hat eben auch gesagt, dass er gestohlen ist aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Das war Josef. Und die Bibel sagt ganz klar, gibt es dann einen Vers, wo es heißt, wenn jemand gefunden wird, der einen von seinen Brüdern, einen von den Söhnen Israel geraubt oder ihn als Sklaven behandelt und verkauft hat, dann soll dieser Dieb sterben und du sollst das Böse aus der Mitte schaffen. Also das steht da in der Bibel. Also Gott ist ganz klar gegen Menschenhandel, gegen Freiheitsberaubung. Er will, dass wir frei sind. In den 10 Geboten, das steht auch, du sollst nicht stehlen. Und die Rabbiner haben es damals so ausgelegt, dass sie gesagt haben, du sollst keinen Menschen stehlen. Okay? Weil nachher kommt ja, du sollst nicht begehren, das Gut. Und da geht es eben auch um materielle Dinge. Und wenn man begehrt, dann ist es auch leicht, wo man auch dann stehlen kann, sozusagen. Also, du sollst keinen Menschen stehlen. Natürlich, die Israeliten hatten auch Sklaven, aber diese Sklaven wurden, oder die Sklaven hatten besondere Gesetze, wo sie unter dem Schutz gestellt worden sind. Sie haben eben auch ihre freien Zeiten gehabt. Sie durften am Schabbat ausruhen. Sie hatten Zeit in der Gemeinschaft der Familie. Man durfte mit dem Sklaven nicht machen, was man wollte. Und nach 6 Jahren, also im 7. Jahr, konnten sie frei wieder gehen. Okay, und sie konnten auch sich davor loskaufen von der Sklaverei. Das ging schon auch. Und manche, die waren auch sehr begehrt an die Sklaven. Die hatten Aufträge gehabt, wo sie dann, der Knecht, der sollte auf Brautsuche gehen, zum Beispiel. Genau. Paulus spricht auch über die Sklaven. Und er sagt eben, die Herren sollen die Sklaven gut behandeln. Und wir sehen ja auch einen Brief, Philemon, da haut der Onesimus ab, weil er eben schlecht behandelt wird. Und Paulus sagt zu ihm, eben, er soll wieder zurückgehen zu seinem Herrn, aber er sagt auch zu dem Herrn, er soll ihn bitte schön gut behandeln. Und er soll ihn eben auch so sehen als wie in Christus Bruder und Schwester eins. Genau, dann der William Wilberforce. Kennt ihn jemand? Der hat in England, gut, der ist inzwischen schon nicht mehr da, der hat in England ganz stark gegen die Sklaverei gekämpft. 1759 ist er geboren, 1789, ein bekanntes Jahr, Französische Revolution. Da hat er als Parlamentarier hat er so ein, wie heißt so, eine Schrieb vorgesetzt, die gegen ganz klar gegen den Sklavenhandel und gegen die Sklaverei ging. Und er ist aber mit dem nicht durchgekommen, mit dem Antrag. Und das hat er dann Jahr für Jahr gemacht, jedes Jahr. Und immer wurde er abgelehnt. Natürlich, ich meine, die, die Sklaven gehabt haben damals in England, die haben sich da bereichert durch den Sklaven. Und das wollten viele natürlich nicht. Und er hat es aber Jahr für Jahr gemacht. Und nach 18 Jahren ist plötzlich dieser Sklavenhandel in Großbritannien verboten worden. Und er hat dann weiter gekämpft komplett für die Sklaverei weltweit. Und 3 Tage vor seinem Tod ist tatsächlich entschieden worden, dass in ganz England überhaupt keine Sklaven mehr gibt. Nicht nur Sklavenhandel, sondern Sklaverei nicht mehr geben darf. Und das war auch eben eine spannende Zeit, weil in dieser Zeit waren auch Erweckungsprediger da, wie jetzt der George Whitefield und der John Wesley, der doch sehr großen Einfluss auch gehabt haben auf die ganze in England, weil da doch eine Erweckung stattgefunden hat und die Menschen sich verändert haben und das Denken auch dann irgendwie verändert hat. Also, dann Gott befürwortet die Sklaverei nicht. Dann möchte ich jetzt über 3 Einstellungen sprechen des Dienens. Meine erste Einstellung im Dienen ist unbedient dienlich. Da heißt es ja, dass der Sklave den ganzen Tag pflügt oder eventuell die Schafherde hütet und dann kommt er nach Hause, ist total fertig, ist kaputt. Und dann sagt der Herr, und hat vielleicht noch Hunger, und sagt der Herr, koche mir noch was. Und der Sklave, der kocht dann ihm noch was und danach kann er selber dann essen. Das ist ja schon ziemlich heftig, diese Worte. Genau. Aber Jesus selber hat es auch, da geht es einfach um die Einstellung, wie wir unseren Dienst ausführen sollen. Sollen wir stolz sein, wenn wir irgendwas gemacht haben? Ah, ich habe das und das gemacht. Stolz sein. Oder denken wir, wenn wir jetzt hier irgendwie was hier in der Gemeinde gemacht haben, dann haben wir besondere Verdienste. Und genau das ist eigentlich nicht das. Wir sollen das einfach tun, weil Jesus hat doch so viel für uns schon getan. Er hat so viel für uns getan. Wir sollen es tun zum Segen für andere. Es heißt hier, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, damit lockt er seine Jünger und zeigt ihnen ja hier, er identifiziert sich mit den Sklaven. Die Jünger sind jetzt sozusagen, identifiziert sich mit den Herren, nicht mit den Sklaven. Die Jünger sind die Herren und die können jetzt bestimmen, was andere zu machen sollen. Das machen wir doch auch mal gerne, dass wir andere befehlen, das und das sollen sie tun und wir können uns schön ausruhen. Und das hört sich gut an. Und die Jünger sind auch später eben in Verantwortung gekommen. Sie sind Apostel geworden, sind Leiter der Gemeinden. Und plötzlich sagt Jesus, so auch ihr, so sollt ihr auch tun wie die Sklaven. Dann gibt es eben einen Rollenwechsel. Zuerst sind sie die Herren und plötzlich sind sie die Sklaven. Plötzlich sollen sie das tun, was der Sklave macht. So auch ihr. Also vergleicht Jesus das Verhältnis Jesus mit seinen Jüngern. Und wenn wir sehen, Jesus selber, der Herr, ist in Sklavengestalt gekommen und hat uns gedient. Bei der Fußwaschung zum Beispiel, Johannes 3,13. Wenn nun ich, der Herr, der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, den anderen die Füße zu waschen. Ich selber bin ja in einer Gemeinde aufgewachsen, wo sie die Fußwaschung praktiziert haben. Immer seltener irgendwann mal. Aber da geht es eigentlich um den Dienst an den Nächsten, dass wir einfach dienen sollen den anderen. Auch wenn es vielleicht für uns manchmal nicht so einfach ist. Wir sollen es tun und nicht so wie die Herren, die andere dafür arbeiten lassen und unterdrücken, die Machthaber, das sagt ja auch Jesus noch. Jesus spricht, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So soll es aber unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, soll all euer Diener sein. Und dann sagt er, denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, der nicht bedient, um nicht zu bedient zu werden, sondern um zu dienen in erster Linie und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So, die Liebe Gottes verdient keine Gegenleistung. Wir sollen unseren Dienst in Freuden tun, in fröhlichem Herzen. Und auch wenn der Dienst, den wir tun, manchmal unbedient bleibt, so sollen wir doch ihn mit fröhlichem Herzen tun. Dann komme ich zu der zweiten Einstellung. Unbedankt dankbar. Da heißt es in Lukas 17, Vers 9, dankte etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat. Ich meine nicht. Ja, der Herr, der schuldet dem Sklaven keinen besonderen Dank. Der Sklave ist einfach da für den Herrn. Und so sollen wir eben unseren Dienst tun, ohne irgendwie Lohn zu erwarten. Wenn natürlich ein Lohn kommt, preist dem Herrn, da freuen wir uns natürlich, aber wir sollen den Dienst einfach tun, ohne da Dank zu erwarten, Wenn er kommt, klar. Matthäus 19, Vers 27 heißt es, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns aus uns nun werden? Und das hat auch der Matthias vorhin im Gebet kurz erwähnt. Und ein jeder der Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Acker, Äcker, um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben ernten. Und das ist doch wunderbar. Aber doch sollen wir es eben nicht aufgrund vom Lohn tun, sondern wir sollen einfach unsere Arbeit tun, weil er uns erlöst hat. Er hat uns bei seinem Namen gerufen. Uns geht es gut, weil wir Frieden mit Gott haben. Liebt eure Feinde, tut Gutes, ohne etwas zurückzuerwarten, ohne was irgendwie wieder zu erhoffen. Und dann wird euer Lohn groß sein in den Himmeln. Natürlich, Gott ist gütig, Gott ist gnädig. Psalm 23 heißt es ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm. Und weil es Gott mit uns gut meint und er immer das Beste will, dann ist es ja auch gut, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir das tun, was er sagt. Weil dann geht es uns gut. Das ist anders, wie wenn jetzt wir immer nur gehorsam, also wenn wir grundsätzlich gehorsam sind, die böse sind. Gott ist gut und er meint es gut. Und wenn wir ihm gehorchen, dann ist es eine gute Sache. Dann geht es uns auch gut. Genau. Dann mein dritter Punkt noch. Unnütz, nützlich. Das soll unsere Einstellung im Dienen sein. So sprecht auch ihr, wenn ihr dies alles getan habt. Was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir sind nur das schuldig, was uns zu tun befohlen ist, heißt es. Ja, das ist schon heftig. Unnütz, den ganzen Tag arbeiten wir hart, machen die Arbeit und dann unnütze Sklaven. Das ist schon eine totale Demütigung. Aber ich sag mal so, wir können unser Heil nicht verdienen. Wir können noch so viel tun und machen, sondern es ist seine Gnade, dass er uns erlöst hat. Das ist eben das. Und manche Dinge sind auch, ja, also Gott braucht uns nicht unbedingt, dass er Sachen tut, aber er gebraucht uns. Das ist eben, er kann es auch ganz anders machen, wie jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, also der Papa, der wäscht das Auto und der Kind will da auch gern mit anpacken, mithelfen und dann tut er den Schlauch heben, wo Wasser rauskommt und spritzt vielleicht einiges daneben und so. Man kann es vielleicht auch als unnütz sehen, weil da vieles gar nicht so ankommt. Und doch kann dann der Sohn auch stolz sein, Mensch, wir haben zusammen das Auto gewaschen. So ist es auch. Gott braucht uns überhaupt eigentlich nicht, aber er gebraucht uns. Und Mose, der hat zum Beispiel die Hände gehoben, okay, als sie Krieg gehabt haben gegen die Amalekiter. Und irgendwann konnte er die Hände nicht mehr hoben. Und dann ist ja Josa und Hur, oder? Aaron und Hur, okay, sorry, genau, kennt euch gut aus. Sind dann gekommen und haben die Hände gestützt, hochgehoben. Und immer wenn die Hände oben waren, dann hat Israel Sieg gehabt. Wenn sie unten war, sah es nicht ganz so gut aus. Aber an sich kann das Gott auch den Sieg auch anders einfach so schenken, der braucht doch nicht die Arme, aber so, das war eben eine Glaubenshandlung, ein Gehorsamsschritt Und Mose hat es getan und es hat Erfolg gehabt. Und so gibt es viele Dinge in der Bibel, wo es Gehorsamsschritte sind, wo dann Erfolg haben. Zum Beispiel Naaman, der Aussatz gehabt hat, okay? Und der hat von dem Prophet Bescheid bekommen, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen, dass er geheilt wird. Und zuerst wollte er das gar nicht ausführen, aber ihn wurde darauf hingewiesen, er soll es doch einfach machen, wenn es der Prophet sagt. Und er hat es dann getan, im dreckigen Jordan hat er sich 7-mal untergetaucht, was eigentlich, man kann es gar nicht verstehen. Aber er hat es gemacht, was unnütz eigentlich so sieht. Also ich war selber im Jordan mal, es ist wirklich verdreckt. Und er hat es gemacht und er ist geheilt worden, weil er gehorsam war Gott gegenüber. Es hatte große Auswirkungen. Oder die Eroberung Jerichos durch Israel zum Beispiel. Da sind sie in 6 Tagen sind sie jeweils 1-mal um Jericho rumgelaufen. Okay. Und am 7. Tag sind sie erstmal 6-mal rumgelaufen. Und beim 7. Mal haben sie ein Kriegsgeschrei gemacht, sind laut und dann sind sie die Mauern eingefallen. Und vom Menschen her kann man das sich gar nicht vorstellen, aber eben sie waren gehorsam Gott gegenüber und Gott hat das Wunder getan. Und wenn wir gehorsam sind Gott gegenüber, dann wird auch Gott uns immer wieder Wunder schenken, Dinge, die einfach verrückt sind. Oder die Opfergabe der Witwe. Die hat nur 1 Cent reingeworfen, sozusagen. Die anderen haben die großen Scheine reingeworfen, die Reichen. Und Jesus sagt hier, die Frau, die arme Witwe, hat am meisten gegeben. Das war vielleicht unnütz, aber für Gott war es nützlich. Okay. Ja, wir sind in Gottes Augen brauchbar, wenn wir unbrauchbar sind. Okay? Das ist nämlich das Interessante. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochener, zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Aber wenn wir stolz sind auf das, was wir tun, dann werden wir immer mehr unbrauchbar. Und es ist eben wichtig, dass wir immer wieder neu den Kontakt suchen zu Gott. Und er wird uns zu Diener machen, die ihm wohlgefällig sind. So, genau, jetzt noch zusammenfassen, noch mal kurz. Da ist, erstes war ja, Gott ist nicht, da war ja das, Gott ist gegen Sklaverei. Das sehen wir ganz klar im Auszug von Ägypten. Und in dieser Zeit war halt immer auch die Sklaverei und es war halt da drinne und da ist eben da auch was geschrieben worden, wie sie sich verhalten sollen. Aber an sich hat man immer wieder geschrieben, dass sie eben frei sein sollen. Dann die Einstellung im Dienen, unbedingt dienlich, Dienst ohne sich selbst bedienen zu lassen, erstmal. Eine Selbstverständlichkeit zu dienen, weil Jesus hat uns teuer erkauft. Dann die Einstellung im Dienen, unbedankt dankbar. Das heißt, wir sollen nicht immer Dank erwarten, sondern wir sollen einfach unseren Dienst tun mit dankbarem Herzen. Dann die dritte Einstellung, Einstellung im Dienen, unnütz nützlich. Ohne sich selbst nützlich anzusehen, die Demut des Dienens. Und entweder sind wir Sklave der Sünde oder wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Gottes. Gott meint es gut mit uns, weil er gut ist und wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir ihm unser Leben geben, dann wird es uns gut gehen, auch wenn wir durch Leiden gehen werden. denn alle, die gottesfürchtig leben in Christus, werden verfolgt werden, zum Beispiel. Dann am Anfang hatte ich ja gesagt, es mag der Teufel sein oder es mag Christus sein, aber jemanden wirst du dienen. Und ich habe, da war ich Kind, das hat mich auch total schon angesprochen. Da hat die Gruppe Arno und Andreas gesungen in den 80er Jahren. Und da gibt es da ein Lied, bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen. Bei der Wahl zum Papst war ich bisher nicht im Gespräch. Und bei der UNO war ich nie am Rednerpult. Aber ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Aber was bin ich? Ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Wir sind Diener des Schöpfers, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist doch das, was gut ist und was sich lohnt. Und natürlich, eines Tages werden wir erben, die Herrlichkeit sehen. Aber jetzt sollen wir eben dienen, denn es ist wert, ihn zu dienen. Amen. Ja, ich möchte kurz beten. Und wenn jemand Gebet wünscht nachher, ich bin mit Cornelia, oder? Nicht? Wen habe ich gehört? Irgendwie. Dann bin ich, okay, ich stehe hinten, okay? Ich weiß jetzt nicht genau, dann habe ich es falsch gehört, sorry. Genau. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns gedient hast, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast, dass du Sklave geworden bist, um für uns da zu sein. Ja, und ich bitte dich, dass auch du uns hilfst, dass wir den Dienst für dich ausführen und dass wir, wenn du zu uns redest, dass wir hören und auch tun. Herr, bitte hilf du uns dabei und dass wir Möglichkeiten nicht verpassen, sondern dass wir dann auch reden. Danke, dass du lebendig bist und dass du deine Kinder liebst. Wir sind deine Kinder. Halleluja. Amen.